SRF 2 Kultur.
Das ist die Sendung Reflexe. 1914, wenige Wochen nach Beginn des Ersten Weltkriegs, treffen in den Lazaretten merkwürdige Patienten ein. Sie haben keine Wunden, aber viele Symptome. Sie zittern und krampfen, sie weinen und schreien, manche haben ihre Stimme verloren, andere ihr Gedächtnis. Kriegszitterer nennt man sie, Neurastheniker und Hysteriker. Sie hätten einen Granatenschock oder eine Kriegsneurose. Großbritannien zählt am Ende des Kriegs 80.000 an der Seele verwundete Soldaten, Deutschland und Frankreich je gegen 300.000. Was war mit diesen Soldaten geschehen und welche Diagnose würden sie heute erhalten? Hören Sie ein Gespräch von Katharina Bochsler mit Andreas Merker, Psychotraumatologe an der Universität Zürich und Berater der Deutschen Bundeswehr in der Traumaprävention bei Auslandeinsätzen. Was denkt Traumaforscher Andreas Merker, wenn er sich historische Filmaufnahmen von traumatisierten Soldaten des Ersten Weltkriegs anschaut?
Es ist immer interessant, dass diese Kriegszitterer so im Vordergrund stehen. Ich denke, die sind nur die Spitze des Eisberges der traumatisierten Soldaten, die es damals gab. Die psychischen Traumafolgen sind im Grunde genommen stille Leiden, in denen man sich in sich zurückzieht, in denen man die eigenen inneren Bilder, die Geräusche, die Erfahrungen nicht mehr aushalten kann. Und es gibt bei allen Traumafolgen dann eine Gruppe von Menschen, die nach außen hin Symptome zeigen. Und das ist eine Untergruppe und das waren damals die Kriegszitterer.
Also das heißt, das waren die, die es quasi gezeigt haben. Es gab ja diese Unterteilung Hysteriker, das war so ein Begriff eben für die, die offensichtlich irgendein Problem hatten, wo man es eben gesehen hat, wegen der Bewegungsstörungen oder den Erinnerungsstörungen. Und dann die Neurastheniker, also die, die das wohl eher verinnerlicht haben. Könnte man das so bezeichnen?
Ja, wobei man würde wahrscheinlich sagen, es hatte eine große, aber unbekannte Anzahl von Soldaten des Ersten Weltkriegs nach heutigem Ermessen eine posttraumatische Belastungsstörung. Die würde man wahrscheinlich alle Neurastheniker nennen. Aber eine Untergruppe von denen hatte dann diese sogenannten damals hysterischen oder Zittererscheinungen und die würde man heute als eine Untergruppe dieser posttraumatischen Belastungsstörung ansehen.
Die Bilder, die man sieht, das sind vor allem britische Filmaufnahmen, sind aber auch französische, deutsche gibt es auch. Die sind ja schon sehr eindrücklich, also Männer, die da so in verzerrten Bewegungsabläufen gehen zum Beispiel oder die Ticks haben und so weiter. Es gibt ja auch heute Veteranen und es gibt gerade in Deutschland, ist es ein Problem, das diskutiert wird, traumatisierte Veteranen, die zeigen nicht diese Symptome. Welche Symptome zeigen denn Veteranen heute?
Da läuft es auf die klassischen Symptome, die stillen Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung hinaus, nämlich dass man zeitweise denkt, man ist wieder mittendrin in der Situation. Man entwickelt typischerweise Angst, Rückzug, weil man denkt, jetzt geht's wieder los, jetzt kommen wieder die Angriffe. Zusammenzucken kann dann sein, das sind die Schreckreaktionen, die anhaltenden Schreckreaktionen. Und häufig versuchen dann die Betroffenen unglaublich dagegen zu halten, zu sagen, ich will diese inneren Bilder nicht sehen, ich will nicht daran denken, das macht mich kaputt, das bringt mein Gehirn zum Zerspringen. Also das sind die klassischen Symptome, die man heute sieht. Aber interessanterweise, ich will es gleich mal anschließen, sieht man ja ähnliche Dinge wie das sogenannte Kriegszittern schon heute auch noch als Traumafolgen. Und auch bei Männern. Wir sehen es häufig bei Männern, die aus anderen Ländern kommen zu uns. Wir sehen, dass die genau diese Arten haben von Zitteranfällen, wenn sie durch Befragungen zum Beispiel auf ein Fluchttrauma angesprochen werden oder auf das, was ihnen zu Hause in einem Land passiert ist. Man hat das in der Schweiz gesehen bei vielen Menschen aus Ex-Jugoslawien in den 1990er Jahren.
Wie weit ist, wie ich meine Angst, meinen Schrecken, meine Traumatisierung ausdrücke, Kultur und auch Epochen abhängig?
Ich würde gerne sagen, dass im Grunde genommen diese klassische posttraumatische Belastungsstörung, das stille Leiden, was im Kopf passiert, das scheint relativ konstant zu sein. Aber wie sich das dann zusätzlich äußert, zum Beispiel eben durch Zittern oder heißt ja fachsprachlich die dissoziativen Störungen, Das gibt es so in Wellen und in kulturspezifischen Formen. Da gibt es auch inzwischen ein Fachwort dafür, Cultural Idioms of Distress. Interessanterweise hat man das häufig beobachtet bei amerikanischen Soldaten, die einen lateinamerikanischen Hintergrund haben. Die haben im Grunde genommen bis heute Dinge, die Kriegszitterer waren, aber in Europa sind sie verschwunden. Jedenfalls in Mitteleuropa, wie gesagt, bei Soldaten aus Ex-Jugoslawien hat man sie noch gefunden in den 1990er Jahren.
Können Sie noch was sagen zum Stichwort dissoziative Symptome? Was fällt da alles drunter und warum heißt das so?
Die dissoziativen Symptome sind im Grunde genommen eine Mischung verschiedener Phänomene. Dissoziation heißt ja Teilung, heißt Auseinanderfallen, und man kann entweder sagen, dass bestimmte Formen des Bewusstseins auseinanderfallen, dann weiß man nicht mehr in einem bestimmten Moment, wer man ist oder wo man ist, oder es kommt einem alles unwirklich vor. Oder es kann auseinanderfallen, dass Bewusstsein, die Gefühlswelt und die Gedankenwelt von Körperfunktionen, und dann macht der Körper unkontrollierbar etwas, was man eigentlich nicht möchte, wo man auch dagegen hält, aber es gelingt nicht. Das sind dann die dissoziativen Bewegungsstörungen oder auch dissoziative Sensibilitätsstörungen, indem man zum Beispiel wie gelähmt ist oder taub ist und einfach in Teilen des Körpers nichts mehr spürt.
Sie sagen, Andreas Merker, so diese inneren Symptome, die sind eigentlich dieselben über die Zeit und über die Kulturen hinweg. Eben diese Schreckhaftigkeit, Ängste, Wiedererleben im Traum oder auch vermeintliches Wiedererleben im Alltag, das ist gleich. Wie steht es denn mit den Ursachen? Ist das, was die Männer damals krank machte, was sie heute krank macht im Krieg, sind das dieselben Phänomene?
Die Hauptursache, wenn es jetzt um kriegsbezogene Traumafolgen geht, sind ja die erlebte Todesgefahr oder den Tod, den man um sich herum erlebt. Und Soldaten drücken das ja häufig bis heute aus, dass für sie das Allerschrecklichste ist, wenn ein Kollege, ein Buddy, wie das international wohl bei den Soldaten heißt, dann neben ihnen stirbt oder getroffen wird durch ja irgendwelche Schüsse oder Granaten. Und dass da jemand neben einem stirbt, im Ersten Weltkrieg ja häufig auch völlig zerrissen wurde, das prägt sich, das brennt sich ein in die Psyche. Und das ist die Hauptursache. Natürlich, ich will es gleich nebenbei erwähnen, auch wenn es hier nicht so relevant ist, gibt es noch die zweite große Ursache für Traumafolgestörungen, und das ist die sexualisierte Gewalt, indem jemand dermaßen zugesetzt wird durch Vergewaltigung, durch Missbrauch, dass eben auch genau das gleiche Bild entsteht, die posttraumatische Belastungsstörung.
Und das ist ja nicht so selten, gerade beim Militär auch kombiniert, also innerhalb der eigenen Reihen, aber auch gegenüber dem Feind.
Ja, auf alle Fälle machen das Soldaten auch. Und es gibt im Krieg natürlich, und das ist ja sogar noch zunehmend geworden in dem 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert, dass sexualisierte Gewalt noch als Kriegsmethode eingesetzt wird.
Ein Phänomen, das ja gerade im Ersten Weltkrieg doch sehr eindrücklich ist, was britische Berichte angeht, ist, dass es nicht selten ganze Gruppen erfasst hat von Soldaten, dieses Phänomen, diese Angst, diese Traumatisierung, als wäre ein Trauma auch ansteckend. Ist es die Verunsicherung, wenn jemand neben einem, ich sage es jetzt mal salopp, durchdreht, die einen dann zusätzlich verunsichert? Oder wie erklären Sie sich dieses Phänomen, dass es nicht nur Einzelne getroffen hat, sondern manchmal eben ganze Einheiten?
Ja, das ist ja sehr eindrücklich. Also es ist völlig richtig, dass diese Kriegszitterphänomene im Grunde genommen teilweise durch psychische Ansteckung zustande gekommen sind. Und das ist wieder sehr ähnlich zu anderer dissoziativer Symptomatik. Dissoziative Symptome können leicht durch psychogene Ansteckung weitergegeben werden. Und ich möchte nochmal den Unterschied machen und sagen, eine posttraumatische Belastungsstörung hatten damals wohl diese Betroffenen alle. Aber ob sie zusätzlich dann noch Kriegszitterer wurden, das hatte dann was mit Ansteckung zu tun.
Welche Faktoren sind es denn, die eine posttraumatische Belastungsstörung aufrechterhalten nach dem Krieg? Es gibt Veteranen, die das dann ablegen können, eher ablegen können als andere. Andere leiden Jahrzehnte später noch, oder es kommt sogar erst Jahrzehnte später zum Vorschein, diese Traumatisierung. Welche Faktoren sind es?
Man hat sehr viel untersucht, warum bei einigen diese Folgen bestehen bleiben und bei anderen nicht. Und man hat gefunden, dass die Intelligenteren doch eine höhere Chance haben, von dieser Symptomatik wegzukommen. Aber man muss sehr schnell auch an zwischenmenschliche Faktoren denken. Was hatten die für Umfelder? Mit wem konnten sie darüber reden? Wir wissen, dass wenn man sich über schwerste Erlebnisse austauschen kann, wenn man die anderen mitteilen kann, ohne dass einem sofort ein Rat gegeben wird, ohne dass sofort gesagt wird, nun hör mal auf damit, das wissen wir ja und du sollst an anderes denken, das entlastet. Also das Fortgesetzte, immer wenn es darauf ankommt, sich darüber ausdrücken können. Und generell muss man sagen, auch mit Blick auf den Ersten Weltkrieg und seine Folgen, es ging auch darum, wie die Gesellschaft ideell und materiell, finanziell die Betroffenen anerkannt hat. Und im Grunde genommen gab es ja da die Einstellung, ja, ihr habt eure Schuldigkeit getan als Soldaten und es gab keine finanzielle Versorgung. Die finanzielle Versorgung musste im Grunde genommen durch sichtbares Leiden eingeklagt werden und dann macht das auch wieder einen Sinn.
Es gab ja auch den Begriff Rentenneurose, eben, dass die Symptomatik gezeigt wird, damit man eine Rente bekommt. Eine Erklärung, die auch heute noch ist oder immer wieder auftaucht. Es war ja auch so eine Art wie ein Fortwirken der Gewalterfahrung zu beobachten. Sie haben es gesagt, zum einen werden Soldaten vielleicht idealisiert, sie werden aber auch abgewertet, sie sind a priori schon in einem Spannungsfeld. Dann kann man sich gar nicht leisten, finanziell all diese Kranken zu unterstützen. Kriegszitterer in Deutschland wurden dann sogar getötet unter dem Naziregime, weil sie eben nicht funktionierten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es eigentlich so weiter, dass man Kriegsheimkehrer zum Beispiel nicht therapiert hat oder schon gar nicht verstanden hat, was die eigentlich haben, was die umtreibt. Wenn ich Ihnen eine persönliche Frage stellen darf, Sie sind in diesem Land aufgewachsen, Sie sind zwar deutlich jünger, aber hat das noch eine Rolle gespielt in Ihrem Umfeld, dass man wusste, dieser Großvater oder dieser Großonkel, der hatte irgendwas? Wie haben Sie das erlebt, allenfalls auch den Umgang damit?
Über den Krieg und die schlimmsten Erlebnisse konnten ja im Grunde genommen viele erzählen. Aber man wusste dann, entweder gab es so Großväter oder alte Männer, die darüber öfter mal erzählten, allerdings häufig in einer schwierigen Erzählform oder sozial inakzeptabel, immer wieder auf genau das Gleiche erzählte, häufig mit genau denselben Worten und wie tapfer sie gewesen wären und was sie gemacht hätten. Oder viele andere waren völlig verschwiegen und haben gar nichts gesagt. Und es gab viele aus der Enkelgeneration, die dann gefragt haben, da fängt man ja schon als früher Jugendlicher an, erzähl doch mal, Vater oder Großvater, erzähl doch mal, wie war es im Krieg? Und die dann gesagt haben, ich kann dir nichts erzählen. Was eigentlich hieß, ich will dir nichts erzählen. Wir wissen durch eine Untersuchung, die genau hier in unserem Zürcher Team für Deutschland gemacht wurde, dass vor 5 Jahren in Deutschland die Rate der posttraumatischen Belastungsstörungen bei über 70-Jährigen erschreckend hoch war. Viel höher als in den USA, wo ja weniger Menschen in den Zweiten Weltkrieg einbezogen wurden. Und dieser Effekt, dass es eine dreifach höhere Rate der posttraumatischen Belastungsstörung im Alter gab, die hat man in Zusammenhang gebracht schon mit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland.
Da ist ja noch die verkomplizierende Kombination von Tätersein und Opfersein gleichzeitig, was ja immer im Krieg aufeinander trifft, bis hin zu den Kindersoldaten. Aber gerade in Deutschland, jetzt wenn wir wieder zurückkommen in die europäische Kultur, in Deutschland hat das sicher die Verarbeitung oder auch die Existenzberechtigung von Traumata beeinflusst, nehme ich mal an.
Auch in Deutschland ist die Anerkennung der Traumafolgestörung sehr, sehr, sehr langsam gelaufen. Es gab diesen verheerenden Begriff Rentenneurose sehr lange. Und im Grunde genommen ist erst in den 1960er Jahren, das heißt 20 Jahre später, ein Bewusstsein entstanden für die posttraumatische Belastungsstörung. Man nannte es damals erlebnisbedingte psychische Veränderungen.
Der Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung, der kam ja 1980 in das große amerikanische Manual DSM, wurde der aufgenommen. Was weiß man darüber? Welche Erkenntnisse aus den Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg und auch aus dem Zweiten sind da eingeflossen?
Man muss wohl sagen, dass da in der medizinischen und auch psychologischen Wissenschaft immer eher ein Gedächtnisverlust ist, sodass die Einführung der posttraumatischen Belastungsstörungsdiagnose fast vollständig auf die beobachtbaren Folgen des Vietnamkrieges zurückging. Und es wurde keinerlei Referenz auf den Ersten Weltkrieg genommen. Und man hat erst nachträglich gesehen, dass ein Teil der Dinge zusammenpassen.
Da hat sich seither sehr vieles getan. Was hat sich denn, also der Begriff wurde überhaupt erstmals erfasst und definiert. Wie hat sich die Erkenntnis zu Auslösern, allenfalls auch Anfälligkeit gewisser Menschen und auch die Folgen eines Traumas entwickelt in dieser Zeit? Was hat man da dazugelernt?
Man weiß inzwischen schon recht viel, warum Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung nach einem Trauma bekommen. Aber es ist ja immer ein nachträgliches Wissen, weil man es nicht vorneweg weiß. Und weil es ja nicht nur allgemeine Vulnerabilitäten, Verletzlichkeiten gibt, warum man eine posttraumatische Belastungsstörung ausprägt, sondern da kommen auch situative Dinge dazu. Also bei Soldaten zum Beispiel, ja, was haben sie in der Zeit davor erlebt? Es kommen sogar solche Dinge dazu, wie war der Nachtschlaf und die Erholungsmöglichkeit in der Zeit davor? Und man weiß, dass eine Kumulation von Belastungen eine Rolle spielt. Und zu dieser Kumulation von Belastungen gehört zum Beispiel auch, was hat man als Soldat selber durch seinen Kampf angerichtet? Hat man auf Menschen geschossen? Hat man Menschen vernichtet? Und Soldaten damals wie heute sind besonders verdeckt, möchte ich es mal nennen, sensibel gegenüber dem Töten von Kindern und auch von Frauen. Zumal viele ja dann auch zumindest über das, was sie selber im Kampf machen mussten, das Töten anderer Menschen, zum Beispiel Frauen und Kindern, ja auch schweigen, sich dann Schweigen auferlegen.
Wenn wir nochmal zurückgehen in der Zeit, die Therapiemethoden damals in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts und auch danach, die waren ja zum Teil extrem brutal. Also man hat sehr auf den Willen gesetzt, auf die Disziplin, also die Therapiemethoden, die waren sehr harsch, Elektroschocks zum Beispiel oder auch Erstickungsanfälle zu provozieren, unmenschliche Methoden. Welche Fortschritte hat denn die Therapie gemacht? In welche Richtung geht das? Ist das eine einheitliche Entwicklung oder ist es eine, die auseinandergeht? Und wie weit am Ziel sind Sie schon?
Als 1980 vergleichsweise mit großer Akzeptanz die posttraumatische Belastungsstörung beschrieben wurde, gab es danach relativ bald dann Therapieformentwicklungen. Und das war zunächst eine erstaunlicherweise einheitliche Entwicklung mit so Nuancen. Aber diese einheitliche Entwicklung hatte damit zu tun, dass fast alle der Traumatherapeuten das schlimmste traumatische Erleben thematisiert haben. Bis hin zu einer Traumakonfrontationsvorgehensweise, die im Grunde genommen heute sich auch noch als sehr probat zeigt, aber nicht mehr die einzige ist. Also man muss heute nicht mehr über das Trauma in einer höchst intensiven Art und Weise sprechen und das Trauma konfrontieren in massiver Form. Aber die evidenzbasierte Therapieforschung zeigt, dass traumaspezifische Therapieformen verschiedener Therapieschulen das Mittel der Wahl sind.
Also man geht wirklich in die Mitte der Not sozusagen. Was passiert da eigentlich, wenn ein Mensch immer wieder über diese Dinge spricht, die ihn eigentlich so sehr belasten? Könnte man denken, das wird immer nur schlimmer, aber es ist nicht so. Was ist das?
Im engeren Kern gibt es dazu gedächtnispsychologische Modellvorstellungen, die sagen, wenn man eine mit Todes- oder sexueller Gewalterfahrung verbundene ganz heiße Erinnerung hat, dann sprengt die sozusagen das Gedächtnis und man muss diese heiße Erinnerung kühler bekommen, damit sie wie eine andere biografische Erinnerung, auch eine traurige biografische Erinnerung, besser aushaltbar ist. Und das passiert durch die verschiedenen Therapieformen. Also eine Sache, an die man denkt, ich kann nicht daran denken, das lässt mich explodieren, das bringt mich auseinander, zu einem kühleren Gedächtnisbesitz zu bekommen.
Und wie wird denn die Erinnerung kühl?
Sie wird kühler, indem sie nicht mehr von so vielen Alarmsignalen umgeben ist. Alarmsignalen für den heutigen Alltag. Also dass man sagt, wenn ich das mache, dann kommt alles wieder zurück. Oder wenn ich so einen Menschen sehe, der bringt mir alle Gefahren wieder zurück. Und es wird besser eingebettet in Alltagserfahrungen. Und ein Wirkungsfaktor ist, ja, man hat erlebt, man konnte darüber sprechen, man konnte daran denken und man ist nicht kaputt gegangen.
Also das heißt, das Bild bleibt, die Erinnerung bleibt, der Schrecken bleibt, aber er ist verankert im Damals, also er wird nicht als jetzt erlebt.
Ja, er ist verankert im Damals, man kann das zeitlich trennen und gleichzeitig werden einige dieser Schnellverbindungen zu Gefahr, zu Ekel, ich muss mich übergeben, die werden gekappt.
Also wenn ein Flugzeug über mich rüberfliegt, muss ich mich nicht mehr auf den Boden werfen, weil ich jetzt weiß, es ist jetzt und es ist vermutlich eine Maschine, die an irgendeine Urlaubsdestination fliegt, dass man solche Unterscheidungen machen kann. Militärpsychiatrie ist ja eben eingebunden ins Militär, auch in ökonomische Faktoren, die es berücksichtigen muss. Und zum Beispiel ist eine ihrer Aufgaben der Militärpsychiatrie eben die, Soldaten quasi wieder fit zu machen. Ist ja auch etwas, was Ihren Berufskolleginnen und Kollegen in diesem speziellen Bereich dann auch vorgeworfen wird. Schon Freud hat gesagt, sie seien die Maschinengewehre hinter der Front. Was sagt ein ziviler Psychotherapeut dazu?
Ich beobachte ja, dass die Militärs sehr bemüht sind, die Kampfexposition oder den Kampfeinsatz ihrer eigenen Soldaten zu begrenzen. Also im Ersten Weltkrieg gab es diese ganz massive in den Schützengräben liegen über Tage, Wochen, Monate. Da, im Zweiten Weltkrieg war das auch noch relativ häufig, aber dann haben es Waffen erlaubt, dass man sich immer mehr zurücknimmt. Vietnamkrieg, Zwischenform, Irakkrieg noch weniger, Afghanistan noch weniger. Heutzutage wird es durch Flugeinsätze wird es versucht zu lösen. Also zum Teil werden die kämpfenden Truppe, das Militär, aus der Schusslinie genommen. Und das Militär versucht heutzutage, den langen Einsatz oder die häufige Exposition gegenüber potenziell traumatischen Ereignissen zu reduzieren. Andererseits, es bleiben einige dabei, die weiterhin erleben, dass um sie herum Kameraden getötet werden, die selber auch sehen, was sie anrichten. Und die sind potenziell traumatisiert. Und da versucht man heute schon genau diese Therapieformen einzusetzen und durch die Therapie sie wieder fähig zu machen. Dass Menschen, die kurzzeitig eine posttraumatische Belastungsstörung haben, denen es wieder besser geht und die sagen, wir gehen in unseren Beruf zurück, weil wir den Beruf richtig finden.
Ich möchte nochmal das Beispiel der Bundeswehrsoldaten heranziehen, weil es ein aktuelles ist. Es gibt ja diese Klagen von Bundeswehrsoldaten, dass sie traumatisiert sind, aber nicht adäquat behandelt werden, nicht wertgeschätzt werden. Wie nehmen Sie das Problem wahr? Hat die Gesellschaft einfach ein Problem damit, das zu anerkennen, dass Menschen eben beschädigt aus einem Krieg zurückkommen?
Fast alle Traumatisierten haben ein riesengroßes Bedürfnis nach Anerkennung für das, was ihnen passiert ist. Und das werden auch diese Bundeswehrsoldaten haben und sie haben es und sie zeigen es. Das lässt sich zum Teil nicht gleich durch adäquate psychotherapeutische Zuwendungen regeln. Es bleibt immer ein übermäßiges Bedürfnis, was manchmal auch herausgeschrien wird und im Grunde genommen auch den Rest der Gesellschaft übrigens adressiert und nicht die Behandler. Seht doch, was wir da erlebt haben. Also dieser Hilfeschrei, der wird bleiben. Denn ich denke, dass heutzutage in einigen Ländern, auch in Deutschland, im Grunde genommen sehr adäquate Behandlungsmöglichkeiten diesen Betroffenen zugeführt werden. Es kommt allerdings ein Problem dazu. Das ist das alte Problem, was Psychotherapie und Psychiatrie mit Männern hat. Dass Männer häufig sagen, wir brauchen das nicht.
Also Sie denken, es ist vor allem auch eine Frage der Persönlichkeit, wer dann mit diesen Angeboten umgehen kann und wer nicht.
Ich möchte in dem Falle mal lieber sagen, es ist eine Sache der Geschlechtsstereotype. Und gerade im Bereich der Traumatherapie hat sich über lange Jahre auch so eingebürgert, dass wir für den sogenannten Marlboro Man spezielle Zugangswege brauchen. Sonst kommen die nicht zu den Psychotherapeuten.
Welche sind die Wege zum Marlboro Man?
Man muss sie an ein paar für sie akzeptablen Symptomen abholen. Zum Beispiel, dass sie bei der kleinsten Kleinigkeit sofort riesengroßen Schreck haben. Da Da fragt man sie, ja, wie ist das denn nach dem Einsatz, den sie da gemacht haben? Können sie das ertragen, dass ihnen zum Beispiel die Frau oder ein Kind von hinten die Hand an den Körper legt? Und das können sie nicht ertragen. Dann fragt man, war das vorher schon so? Dann sagen sie, nein, das ist neu. Und dann arbeitet man den Zusammenhang mit der Traumatisierung. Und dann gibt es auch sogar ein Behandlungsanliegen, dass sie sagen, naja, ich möchte ja schon mal wieder von meiner Frau oder von meinem Kind mal angefasst werden, ohne dass ich gleich einen Riesenschreck bekomme.
Jetzt gibt ja auch diesen Ansatz, eine chemische Keule sozusagen oder ein chemischer Ansatz, nämlich so wie eine Pille danach. Es ist so ein Forschungszweig, dass man eben diese Angstbildung überhaupt verhindern könnte. Was halten Sie davon?
Ich bin ein großer Skeptiker für diese Pille danach Forschung. Ich denke, zunächst ist es nachvollziehbar, dass einige Gruppen, gerade auch von Militärpsychiater-Kollegen, danach forschen. Andererseits hat sich gezeigt, dass alle Versuche, die es bis jetzt gab, nie zu einer wirklichen Verbesserung geführt haben. Das heißt, es gab immer kleine, sogenannte Pilotstudien, die haben gesagt, ja, das ist vielversprechend. Es sieht so aus, als ob das bei unserer Gruppe von 12 Untersuchten geklappt hat. Und dann hat man es bei einer Gruppe von 50 versucht und es hat eben nicht mehr geklappt. Und was anderes kommt dazu. Viele Traumatisierte sagen, ich möchte nicht nach dem, was ich da erlebt habe, in eine Art von Benebelung versetzt werden oder von teilweise Bewusstlosigkeit. Das hat meinen Heilungsprozess gestört, dass ich da künstlich wie in ein Koma gesetzt wurde. Ich möchte, obwohl es schlimm war, möchte ich zumindest für was nach dem schlimmen Ding passierte, möchte ich einen vollständigen Bericht haben. Und mich stört ungeheuer, dass ich eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt wurde.
Das ist ja auch bei anderen Traumatisierten oft so, wenn sie was nicht erinnern können, wird das als sehr unangenehm erlebt. Ist es zynisch zu sagen, dass die Erinnerung halt einfach einem auch gehört, auch wenn es eine schlimme Erinnerung ist, aber dass man der oder die ist, die man ist, weil man eben gewisse Dinge erlebt hat?
Das ist gar nicht zynisch. Das ist im Grunde genommen das, was die Therapeuten den Patienten versuchen beizubringen. Genau diese Aussage. Das gehört zu einem. Es ist aushaltbar. Es ist sehr traurig, dass das passiert ist. Es lässt sich nicht mehr verändern. Aber das Ermutigende ist, das wird dann auch von Patienten so angenommen. Und sie sagen einem in ihren eigenen Worten nach einer Zeit, ja, es gehört zu mir. Manche sagen, ganz wenige, aber sehr eindrucksvoll dann, ich bin im Grunde genommen trauriger geworden, aber weiser. Ich kann daran wieder denken. Es hat mein Weltbild verändert, aber es hat mir auch was gebracht.
Der Spuk der Erinnerungen und wie diese sich bannen lässt. Katharina Bochsler sprach in der Sendung Reflexe mit dem Psychotraumatologen Andreas Merker von der Universität Zürich. Auf www.srf.ch finden Sie auch ein Feature zum Thema unter dem Titel Der Aufstand der Nerven. Traumatisierte Soldaten des Ersten Weltkriegs.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.